Herzlichen Dank. Gib uns Frieden jeden Tag. Lass uns nicht allein. Wenn Jesus von seinem Frieden spricht, dann bezieht er sich immer auf die Verheißungen des ersten Bundes, des Alten Testaments. Man kann die Botschaft von Jesus vom Kreuz, von der Wiederkunft nur verstehen, wenn man diese Texte liest. Und ich möchte einen kurzen Text tatsächlich lesen aus Jesaja 2, die Verse 2 bis 5. Möchte ich lesen, Sie werden gleich verstehen, wo der Bezug liegt. Jesaja: Es wird sein zur letzten Zeit, der Berg, wo des Herrn Haus ist, wird feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Völker werden zu diesem Berg laufen, und viele Nationen werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Mein erster zentraler Gedanke heute Abend kommt von diesem Text, der lautet: Es gibt keinen Gottesfrieden ohne den Zion, ohne Jerusalem und ohne dieses Geschehen, was hier geweissagt wird. Das Herbeiströmen der Völkerwelt zu diesem Berg. Das wissen Sie, der Tempel, ne? Das wichtigste Heiligtum der Juden. Man glaubte, dass Gott auf diesem Berg wohnt, und man betrachtete den Tempel als seinen Aufenthaltsort. Früher waren dort die Bundeslade mit den Steintafeln, mit den Geboten, die Tora. Hier im Text heißt das die Weisung. Der Zion war der Berg, auf dem man Gott finden konnte, ihn anbeten konnte, Heil empfangen konnte, Heilung auch. Und wenn jährlich die Pilger zum Zion strömten, und das war zur Zeit Jesu noch so, er selber ist da mitgepilgert, ja? Wenn das geschah, dann wollten sie eintauchen in eine andere Welt. Stichwort Welt wird uns gleich nochmal begegnen, ja? Sie wollten Gott nahe sein, in seiner Wirklichkeit. Und der Prophet Jesaja sieht nun in der Vision nicht nur die jüdischen Pilger, sondern Menschen aller Völker zu diesem Berg strömen. Völkerwallfahrt heißt das bei den Theologen. Das ist ein ganz wichtiges Motiv im Alten Testament, denn, so ist der Gedanke, wer einmal zu diesem Berg, zu diesem Zion kommt, wer einmal den Gott Israels kennenlernt, den Gott der Liebe, den Vater von Jesus, der wird nicht derselbe Mensch sein wie vorher. Wer diesen Gott kennenlernt, der wird die Welt mit anderen Augen sehen. Und wenn einmal alle Völker und Nationen diesen Gott kennenlernen, das sagt der Prophet, dann wird Frieden sein. Dann wird das nicht mehr sein, was die Wirklichkeit des alten Orients genauso prägte wie die Wirklichkeit unserer Tage. Das Gegeneinander, der Streit, der Neid, die Gier, der Hass, der Krieg. Es wird nicht mehr sein. Viele haben gesagt, Jesaja war ein Träumer. Viele sagen es noch heute, schaut euch doch Jerusalem an. Wie ist es denn da mit dem Frieden? Was hat die Christenheit da auch angerichtet? In diesen unruhigen Wochen natürlich auch wieder die große Frage, bekommen Sie ja mit, wenn diese gegenseitigen Schläge und Vergeltungsschläge da sind. Was Jesaja vorhergesagt hat, ist noch nicht da. Und doch, jetzt sehe ich Sie heute Abend hier. Hat auch was damit zu tun. Sie sind nämlich heute Abend hierher gekommen. Und das bedeutet was, auch theologisch. Sie sind, wenn man so will, verzeihen Sie mir das Wort, hierher gepilgert, ganz ähnlich, wie man damals zum Zion pilgerte und manche von Ihnen schon 4 oder 5 Mal die Woche. Nicht nach Jerusalem sind Sie gekommen, sondern hierher, nach deren Dingen, zur Abendbibelschule, denn diese Gemeinschaft heute Abend, Gemeinschaft von Bibelliebhabern, so nenne ich sie einfach mal, sie haben etwas mit dem Zion zu tun, von dem Jesaja spricht. Nämlich sie kommen heute Abend dorthin, wo die Weisung vom Berg Gottes ausgeht, wo das Wort gesprochen ist. Nichts anderes meint der Bibeltext. Ja? Man muss nicht immer groß in die Zukunft blicken und denken, es ist auch jetzt und hier eine Wirklichkeit. Sie sind mit der Erwartung gekommen, dass Gott uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Das geschieht heute Abend. Was Jesaja gesehen hat, was sicherlich noch nicht alle Bezüge bestimmt, hat doch längst begonnen. Und Sie sind der lebende Beweis dafür. Und nicht nur Sie. Und wenn wir eben auch sonst Bibel lesen, Gottesdienst feiern, Bibelstunde besuchen, dann reihen wir uns ein in diese Scharen der Gläubigen, die jährlich nach Jerusalem pilgerten und das heute noch tun, zu diesem Zionsberg, an dem der Friede seinen Anfang nimmt. Deshalb ist das sehr wichtig, die Abendbibelschule überhaupt und alles, was auch sonst geschieht, was mit Wort Gottes und Weisung zu tun hat. Nämlich, das hat Folgen und das wird noch Folgen haben. Manche von Ihnen haben das erfahren im eigenen Leben, wie das ist, wenn Schwerter zu Pflugscharen werden. Das kann man auch übertragen. Wie das ist, wenn scharfe oder verletzende Zungen anfangen, gute und mutmachende Worte zu sprechen. Wenn es einen Raum gibt, eine Gemeinde, wo ich weiß, hier werde ich nicht bloßgestellt, hier werde ich freundlich angeschaut und angesprochen, hier werde ich nicht beurteilt, hier schüttelt keiner den Kopf über die Art, wie ich bete oder glaube, nein, das waren die Schwerter, die sind vorbei, hoffentlich. Negative Gedanken, die ja oft ganz von selber kommen, die kritische Art, andere zu sehen und zu beurteilen, das verändert sich durch den Geist Gottes. Das erfüllt sich, dieses Wort. Es ist einfach so. Denn bevor die ganz großen politischen Dinge geschehen, müssen doch die Herzen der Einzelnen für diesen Frieden vorbereitet werden, müssen mein Herz und euer Herz geformt und verändert werden. Deshalb sagte ich am Anfang, das mit dem Abgrund, dass Gott uns eigentlich immer trainieren möchte, dafür, genau dafür. Gott will uns nicht umkrempeln, er will uns nicht verbiegen oder so. Er möchte aus den Personen, die wir sind, aus den Gaben, die sie mitbringen, möchte er ein Werkzeug des Friedens machen, und zwar seines Gottesfriedens. Übrigens, der erste Schritt ist immer der, dass Christen anfangen, sich selber lieb zu haben. Immer der erste Schritt, nochmal einen Schritt zurück. Das ist jetzt, sage ich nur am Rande, weil ich weiß, wie schwierig das auch vielen Gläubigen fehlt. Sie haben ein Bewusstsein für die Sünde und diese ganzen Dinge. Und man weiß natürlich um das Versagen. Der Friede Gottes fängt an, wenn Menschen auch in der Gemeinde einander unterstützen auf dem Weg, sich selber lieb zu haben. In den Spiegel zu schauen, zu sagen, das ist ein Geschöpf Gottes und er hat mich lieb. Und ich kann mich deshalb auch selber lieb haben. Der Weltfriede, ihr Lieben, fängt damit an, dass Menschen Frieden mit sich selber schließen, mit der eigenen Geschichte, mit all den Dingen, die schon geschehen sind. Der Friede Gottes fängt damit an, dass Sie und ich sich selber bejahen, annehmen und liebhaben können. So viel zu Jesaja. Ich gehe einen Schritt weiter. Der Text wurde heute Abend schon genannt, zu Micha, Micha 5. Ich lese diesen Text nicht vor, weil ich davon ausgehe, Sie sind bibelkundig, ist ja ein ganz wichtiger Messias-Text. Ja, der fängt an, aus dir, Bethlehem, Ephrata, wird, du bist mitnichten die Kleinste unter den Städten, ja, sondern aus dir wird kommen, der das Land retten wird. Das ist eine messianische Verheißung, ein großer Text. Und er redet von der Wiederherstellung Israels nach dem Exil. Er redet vom Sieg über die feindlichen Mächte. Auch hier ist der militärische Sieg gemeint, der über die Unterdrücker, die Babylonier, die Assyrer und so weiter. Ja? Der Text redet von der Herrschaft der Frommen. Und dann endet er mit dem Satz, und er, der Messias, wird der Friede sein. Jetzt haben wir noch einen Baustein. Wir haben den Zionstext von Jesaja. Wir haben den messianischen Text von Micha. Und jetzt sage ich, Jesus und die Evangelien knüpfen genau an diesen beiden, soll ich sagen, Punkten an. Sie zitieren diesen Micha-Text häufiger. Aber es ist ganz spannend jetzt zu sehen, dass sie sagen, wie die Lehre Jesus, wie Jesus selber auch sagt, so werden diese Erwartungen nicht erfüllt. Sie gehen in Erfüllung, aber auf eine überraschend andere Weise. Jesus kommt als Messias ohne Gewalt. Er agiert nicht militärisch, auch wenn dazu noch was zu sagen sein wird. Er ist ein Messias, der Gottes Macht und Wunderkraft mit Ohnmacht verbindet. Denken Sie an die ganzen Geschichten, in der davon erzählt wird, wie Jesus auf seine Vollmacht verzichtet, Versuchungsgeschichte. Denken Sie an die Bergpredigt und den Gewaltverzicht, der darin vorkommt, der ja für uns heute noch schwer zu fassen ist. Denken Sie an den Einzug in Jerusalem auf dem Esel. Ja? Das ist der Friedenskönig aus Jesaja, aus Zacharja, der hier einzieht. Und an diese ganzen Texte, wie ein roter Faden durchzieht das die Evangelien. Jesus ist der verheißene Messias, aber er ist der Friedenskönig. Er kommt anders als erwartet. Und damit sind wir im Johannesevangelium, bei unserem Text. So kommt Jesus. Und das meint er, wenn er sagt, den Frieden lasse ich euch. Das meint er. Den Frieden vom Zion, den messianischen Frieden, der die ganze Welt miteinander verknüpft und versöhnt, den lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Warum fügt ihr das an? Weil er gerade von der Welt gesprochen hat und weil er gleich vom Fürsten dieser Welt sprechen wird. Das werden wir heute Abend nicht vertiefen. Aber das ist wichtig, um auch das mit dem Frieden zu verstehen. Ein Friede, der nicht von dieser Welt ist. Und dieser Friede passt zu Jesus. Er passt zu dem Jesus des Johannesevangeliums besonders, wo es ja immer darum geht, dass die Welt nicht erkennt. Sie erkennt nicht die Vollmacht Jesu. Sie erkennt nicht das Wirken des Geistes. Sie ist blind für das Entscheidende. Sie ist auch blind für den Frieden, der von Jesus ausgeht. Das fügt sich hier zusammen. Das passt zu Jesus. Das passt zu seinem Reich, zu seiner Herrschaft, von der er sagt, die ist nicht von dieser Welt. Menschen ohne den Geist Gottes können die das gar nicht sehen. Und da kommt nun auch bei Johannes eine ganz spannende Szene, ein kleiner Dialog, der das nochmal verdichtet, nämlich das Gespräch Jesu mit Pilatus nach seiner Verhaftung. Kennen Sie auch alle? Pilatus fragt ja den Jesus, der vor ihm steht, bist du ein König? So bist du doch ein König, lautet die Frage. Und was antwortet Jesus? Er antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Johannes 18. Und jetzt sage ich was ganz Zugespitztes. Man kann den Frieden Jesu nur verstehen, wenn man den Krieg Jesu versteht. Man kann den Frieden Jesu, auch den Frieden Gottes nur verstehen, wenn man den Krieg Jesu richtig versteht. Warum sage ich das? Damals in dieser Verhaftungsgeschichte ging es um die Frage auch, wehren wir uns mit Gewalt gegen diese Verhaftung? Sie wissen, die Jünger Jesu hatten Waffen und man kann sich schon fragen, hätten sie nicht diese Verhaftung verhindern können, hätten sie nicht da was organisieren können? Es ist ganz sicher, dass manche darüber nachgedacht haben, dieses Geschehen zu verhindern. Einer hat sogar, wissen Sie, eingegriffen und mit einem Kurzschwert einen der Soldaten verletzt. Was sagt Jesus? Er sagt, lass den Unsinn. Lass den Unsinn. Er herrscht ihn richtig an. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mein Vater mir gegeben hat? Und dann nochmal sagt er, weg mit der Waffe. Weg. Wer zum Schwert greift, soll das Schwert umkommen. Und dann noch härter, glaubst du etwa, ich könnte meinen Vater nicht um 12 himmlische Kampflegionen bitten, die mich hier rausholen? Verstehen Sie, warum ich eben vom Krieg Jesu gesprochen habe? Das gehört hierher. Die Bibel zeigt auch einen Jesus, der ein Herr ist, der ein souveräner Befehlshaber ist. Und er wundert sich tatsächlich, dass hier niemand mit seinen militärischen Möglichkeiten rechnet. So muss man das ausdrücken. Was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin, fragt Jesus. Was glaubt ihr eigentlich? Was glaubt ihr, welche Möglichkeiten mir als dem Gesalbten Gottes zur Verfügung stehen? Nein, keine leichten und auch keine schweren Waffen. Nein, Es sind Mächte, über die ich verfüge. Das sind Mächte, gegen die kein so hochgerüstetes Heer etwas ausrichten könnte. Das sagt Jesus bei seiner Verhaftung, das muss man wissen. Das ist Sprengstoff bis heute. Da klingt übrigens wieder ein Bild aus dem Alten Testament an. Ja, das sind die himmlischen Heere, die hebräischen Manachaim. Das sind die göttlichen, Gott Zebaoth ist ja der Herr der himmlischen Heere, der Krieger eigentlich. Und diese himmlischen Heere unterstützen Gottes Weg zum Heil. Sie kämpfen übrigens auch manchmal mit dem israelitischen Heer und so weiter. Aber das ist wichtig. Jesus ist Befehlshaber dieser Streitmacht. Ja? Er könnte sozusagen eingreifen, aber er lehnt es ab. Er weist seinen Jünger zurecht und sagt ihm, mein Reich, ihr versteht das überhaupt nicht. Ihr versteht mich überhaupt nicht. Pilatus, du mit deinen paar Soldaten gegen den dreieinigen Gott. Was soll das? Es hat fast etwas Groteskes, diese Szene. Und das ist eine Schlüsselstelle für das Verständnis Jesu vom Frieden. Jesu Passion schließt Gewalt aus. Jesu Weg ins Leiden wird letzten Endes den Frieden schaffen, um den es Gott geht bei seinem Heilsplan. Er wird eine neue Form des Miteinanders stiften. Und da haben Gewalt und Krieg und Unterdrückung und all das keinen Platz mehr. Das ist die Herrschaft des Auferstandenen. Und im Johannesevangelium und auch in unserem Text hier redet Jesus immer auch als der Auferstandene, der erhöhte Herr, der sozusagen schon an der Seite des himmlischen Vaters ist und die Geschicke seiner Kirche lenkt. Das ist die Herrschaft des Auferstandenen, die den Frieden schafft. Welt, nicht wie die Welt gibt, wurde deutlich jetzt, nämlich der Friede, den die Welt gibt, ist ja immer gefährdet, immer brüchig. Und das haben wir immer auch schon gewusst. Und wir erschrecken aber auch immer wieder, wenn wir mitbekommen, wie nah das uns geht und wie friedlos wir selber sind als Christen, als Gläubige, ja? Und wie anfällig wir eben sind für diese Dinge, die ja, der Fürst dieser Welt gerne hätte. Warum ist das so? Warum ist die Welt so blind für diesen Frieden, so unfähig dazu? Warum dauert es so lange, dass Gott mit seinem Plan zum Ziel kommt? Warum trifft er auf so viele Widerstände? Warum ist das so? Die Antwort der Bibel, schon auf den ersten Seiten, weil wir Sünder sind. Weil wir Menschen sind, die sich von Gott getrennt haben. Der Friede, den Jesus uns gibt und der er selber ist, der versöhnt den Sünder mit dem heiligen Gott. Und das kann kein Mensch zunichte machen. Das Geschehen kann die Menschheit aufhalten. Ich glaube schon, dass das Böse die Kraft hat auch, bestimmte Prozesse zu verlangsamen, bestimmte Entwicklungen zum Guten zu hemmen. Wir können nicht sagen, warum Gott das sein lässt, aber es ist wohl so. Jesus tröstet, er sagt, erschreckt nicht, es ist so, es wird dauern. Die neue Welt, der Friede Gottes kommt, aber er kommt durch einen schmerzhaften und langen Prozess hindurch. Und ihr Christen, ihr erlebt das ja selber in der Gemeinde, in eurem eigenen Glaubensleben, wie viele Widerstände es gibt gegen Gott, gegen den Frieden, gegen den Heiligen Geist, wie man immer wieder auch durch sich kämpfen muss. Ja? Euer Herz erschrecke nicht. Auch nicht vor euch selber sollt ihr verschrecken. Ja? Ihr seid in meinen Augen erlöst. erlöst durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Trotz eures Hochmuts, der immer noch da ist, trotz eurer Friedlosigkeit, trotz all den Dingen, die Jesus auch traurig machen. Ich habe euch lieb und deshalb kann Friede in eurem Herzen einziehen. Deshalb könnt ihr auch unerschrocken und furchtlos sein, wenn schreckliche Dinge geschehen und wenn die Welt zum Fürchten ist. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die wird vergehen, aber dieser Friede, mein Friede, wird bleiben. Und damit komme ich zum letzten Gedanken. Ich sagte, es gibt keinen Frieden ohne den Zion, ohne Jerusalem, ohne dieses gewaltige Geschehen am Ende der Zeiten, was uns noch bevorsteht, was aber auch schon geschieht, wie heute Abend hier in diesem Raum. Und jetzt ergänze ich, es gibt keinen Frieden ohne den König, der auf dem Zion wohnt. Wer ist dieser König? Psalm 24, wer ist der König der Ehren? Die Antwort, es ist der Herr Zebaoth, also der Herr der Heere, der unsichtbaren Heere, mächtig im Kampf. Und das Neue Testament gibt jetzt noch eine Antwort. Es ist der Herr Jesus Christus, der auf einem Esel in diesen Ort einzieht, der Zion ist und der durch sein Kreuz die Herrschaft antritt. Für die Welt ein völlig absurder, ein unfassbarer Gedanke, der fügt sich jetzt hier zusammen. Jesus ergreift symbolisch Besitz vom Zion. Er geht den Weg des Leidens, er trinkt den Kelch des Zornes, um diesen Frieden, von dem er spricht, zu erkämpfen. Ja, die Mächte toben noch, aber was er am Kreuz erstritten hat, das bleibt. Und das teilt er aus. Und das geschieht auch heute Abend. Und er lädt immer wieder ein. Er lädt immer wieder ein. Lasst euch davon anrühren, verändern. Euer Denken, Handeln und Reden. Und er wendet sich auch an die, die große Sorgen haben im Blick auf die Zukunft oder die vielleicht so vom Ende der Welt sprechen und andere bekommen dann davon Angst. So, er sagt, glaube ich, macht das nicht. Es muss nicht sein. Es gibt eine Zukunft und die hat begonnen, weil Jesus sie eröffnet hat durch sein Leiden und Sterben, weil er auferstanden ist und lebt. Das ist unsere Perspektive. Nicht ein mögliches Szenario von Schrecken der Endzeit, wo man ganz viel auch in die Irre gehen kann. Das zeigt er uns nicht so. Er sagt, kommt auf diesen Weg, den die Welt nicht kennt. Es hilft nichts, über den Krieg und über die Schlechtigkeit der Welt zu jammern. Es hilft nur, den Herrn aufzusuchen, der das ändern kann, so wie Sie das heute Abend machen. Nur das hilft, der das bei Ihnen im persönlichen Leben bei mir ändern kann und weltweit. Im Großen, Jesus Christus, der König des Friedens. Das heißt nichts anderes als auf zum Zion, auf zu seinem Wort und lasst es uns hören und tun. Friede zieht ein, wo das geschieht. Und das ist immer auch ein wehrhafter Friede, deshalb habe ich ja ganz am Anfang das mit meinem Namen ein bisschen erklärt. Das ist immer auch ein Friede, der sich nicht über den Tisch ziehen lässt, sondern auch stabil und standhaft und bekennertreu ist. Ja? Stabiles Herz, Klarheit im Denken, keine Verführbarkeit durch irgendwelche Theorien, absurde Geschichten, die dann Unruhe und Zwietracht stiften. Das ist ein Friede, der zusammenführt und das Denken klärt. Und der verändert die ganze Welt. Und ich glaube, es gibt immer wieder Momente, in denen das auch sichtbar wird, in denen auch für Sie, für euch, sich der Himmel einen Moment öffnet und so ein Strahl, ein Friedensstrahl auf die Erde kommt. Die Bibel erzählt das immer wieder. Deshalb glaube ich, dass auch das in unserem Leben das so ist. Ja? Bei der Weihnachtsgeschichte, da öffnet sich der Himmel. Und was singen die Engel? Das ist in der Liturgie geblieben, ja? Jedenfalls in der Liturgie der evangelischen Messe. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das singen manche Christen jeden Sonntag und ich halte das für sehr, sehr wertvoll, das Gloria in Excelsis. Aber nicht nur Weihnachtsgeschichte, das geht weiter. Immer wieder öffnet sich der Himmel bei der Taufe Jesu. Das ist mein lieber Sohn. Bei der Verklärung, ja, wo auch eine Stimme aus der Wolke kommt, den sollt ihr hören. Und natürlich, als Jesus am Ostermorgen seinen Jüngern begegnet, Friede mit euch. Und ich denke, Sie und ich, wir kennen solche Momente. Lasst uns darauf achten, wenn der Friede so in unser Leben strömt für einen Moment und uns erfüllt und uns dankbar macht und fröhlich und heiter und auch ein bisschen zuversichtlich. Ja? Man kann sich viele Sorgen machen, aber Jesu Friede möchte, dass wir immer wieder auch so durchatmen können und sagen, danke, lieber Herr, danke, dass ich an dich glauben kann. Danke, dass du mir diese Zukunft verheißt und schenkst. Denken Sie daran, wenn Sie nächstes Mal zum Abendmahl kommen in Ihrer Gemeinde, da wird dieser Friede auch auf Sie gelegt in den Gaben, da berührt er. Die Gemeinde schafft ein neues Miteinander, ein neues Sehen und Liebhaben. Alles, was die Welt nicht kennt, das wird hier Wirklichkeit. Er wird der Friede sein und er ist es schon jetzt. Und er wird es auch sein, wenn es mit mir und mit euch einmal zu Ende geht, wenn das Sterben kommt. Dann wird er da sein. Und sein Friede und die Kraft seiner Auferstehung wird uns hinübertragen. Auf dem Grab eines berühmten christlichen Denkers stehen folgende Worte. Sören Kierkegaard: Noch eine kurze Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen, dann werde ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.